Ja, guten Morgen auch von mir. Wir befinden uns mitten in der Predigtserie Vision Sundays mit der Frage, was machen wir jetzt eigentlich als CGS in diesem schönen Corona-Winter? Wir haben jetzt das Dach gebaut, heute regnet es das erste Mal seit 20 Sonntagen. Anfang Mai haben wir angefangen, seit 20 Sonntagen regnet es das erste Mal, genau dafür haben wir das Dach da. Klatscht jetzt für den Regen oder für das, also... Okay, ihr freut euch über den Regen. Sehr gut. Und ja, vor dem Virus sind wir tatsächlich nicht nur vom Regen, sondern auch vor dem Virus hier draußen wahrscheinlich gut geschützt. Also schön Open Air zu feiern ist die beste Option. Aber wir wollen uns nicht nur defensiv verhalten und den Kopf noch ein bisschen tiefer in den Kragen ziehen und darauf warten, dass es wieder Frühling wird, sondern wir wollen diese Krise proaktiv, ich mag dieses Wort eigentlich nicht, weil das trifft es ganz gut, proaktiv möchten wir in dieser Krise die Initiative ergreifen. Wir wollen weiter auf unsere Vision schauen und wir wollen es erleben, dass in Sahn, da drüben über die Straße hinaus und darüber hinaus im Ruhrgebiet, in Gelsenkirchen, wo auch immer, dass da die Liebe Gottes, die Annahme und seine Heilung erlebbar, erfahrbar wird für die Menschen. Bei all dem Tagesgeschäft, was uns also vor die Füße fällt, wollen wir dieses große Ziel nicht aus den Augen verlieren. Was das konkret heißt, darum geht es in dieser Predigtserie. Letzten Sonntag ging es um das erste dieser drei Schlagworte, um die Liebe. Und wir haben gesehen, Liebe ist das Thema, was die ganze Bibel durchzieht. Denn Gottes Wesen selbst ist die Liebe. Und wir haben uns angeschaut, wie Gottes Liebe für uns sichtbar wird und wie wir sie auch anderen Menschen sichtbar machen können und sollen. Als CGS wollen wir der Bleistift in der Hand Gottes sein, der einen Liebesbrief an diese Welt schreibt. Falls du diese Predigt nicht gehört hast letzten Sonntag, kannst du sie gerne auf YouTube oder auf unserer Webseite nachhören. Heute geht es um das zweite Schlagwort, um Annahme. Es ist unsere Vision, dass Menschen die Annahme Gottes erleben dürfen. Annahme ist eigentlich eine ziemlich einfache Sache. Also die Sache ist ziemlich klar, Gott nimmt jeden Menschen an. Ja, egal, wo er herkommt, wie er aussieht, was er drauf hat, was er getan hat, was er gerade macht, völlig egal, bei Gott sind alle Menschen willkommen. Seine Liebe ist für alle da, seine Annahme gilt allen. Er macht keinen Unterschied zwischen Arm und Reich, zwischen Mann und Frau, zwischen erfolgreich und Loser, zwischen Arm und Reich. Egal, er nimmt alle an und das ist schön, aber ist ja eigentlich auch recht simpel, diese Wahrheit. Also das ist ja im Grunde schon alles, was dazu zu sagen ist. Es ist schön, ja, aber was soll denn da jetzt noch Neues in der Predigt dazukommen? Was will ich da jetzt noch sagen? Und das stimmt. Die Annahme Gottes ist eine schöne, aber recht einfache Wahrheit. Es sind allerdings oft gerade die einfachsten Wahrheiten, die am schwersten sind anzunehmen und umzusetzen. Die so schwer sind, wirklich zu leben. Also eine ganz einfache Wahrheit ist ja zum Beispiel auch, Zucker ist schädlich für mich, für meinen Körper. Weiß ich ganz genau, wenn ich nur viele Nutella-Brote esse, dann verklebt es mein Gehirn, es verstopft meine Arterien mit der Zeit, es macht Löcher in meine Zähne, es macht meinen Bauch dicker. Ich weiß es ganz genau, das ist eine ganz simple Sache, kann dir jedes Grundschulkind erklären, aber ich esse trotzdem jeden Morgen 4 Nutella-Brote. Ja, natürlich 4. Also, das ist so simpel, aber es ist so schwer, das wirklich anzunehmen und wirklich in meinem Leben umzusetzen. Und so ist es, glaube ich, mit der Annahme Gottes auch. Das ist eine einfache Sache. Die Erkenntnis, dass Gott jeden Menschen, wirklich jeden annimmt, das mal wirklich zu Ende zu denken, was das heißt, was das für dein Leben heißt, für dich persönlich, das ist schwer anzunehmen. Das ist schwer umzusetzen in unserem Leben, wenn uns wirklich bewusst wird, was das eigentlich bedeutet. Also, was ist so schwer daran? Lass uns einsteigen in das Thema Annahme. Wir starten aber ganz gediegen rein mit der Stufe 1. Wir zünden erstmal Stufe 1. Stufe 1 ist Paketannahme. Stell dir vor, du chillst zu Hause auf deinem Sofa, es klingelt plötzlich an der Tür, du springst auf, schon in freudiger Erwartung, was wird das wohl sein? Ah, Paketbote, alles klar, ja, ich mach auf, perfekt. Du drückst auf den Summer, du rennst in freudiger Erwartung, du bekommst etwas, wow, das ist ein Geschenk für dich. Du gehst an die Tür, läufst dem Paketboten entgegen. Der Paketbote, du siehst ihn, er hält dir dein Geschenk entgegen, dein Paket, aber was ist das? Es ist einfach nur, Karton? Mit so hässlichen Aufklebern drauf, auch noch schmutzig, was soll ich damit machen? Das kann ich höchstens nehmen, um da meine wackelige Waschmaschine im Keller zu unterlegen mit so einem Karton. Was soll ich damit? Da habe ich mir was anderes vorgestellt. Und du gibst völlig enttäuscht dem Paketboten das Paket wieder zurück in die Hand und sagst, hey, den Müll kannst du selber behalten. Annahme verweigert. Das ist der Klassiker an der Haustür. Natürlich nicht. Natürlich nicht. Du gibst dem Paketboten das Paket nicht enttäuscht zurück, sondern du weißt natürlich, klar, diese hässliche Verpackung, die ist hässlich, ja, ist so braun hässlich mit Schmutz, und aber du weißt natürlich, was da drin ist. Du weißt, dass wenn du diese Verpackung aufmachst, das ist nur das Äußere, dann weißt du, du hast auf dem Prime Day was geschossen, schön günstig, ah, schön blau sieht es aus. Was haben wir? Alexa Echo Studio. Das ist da drin und deswegen gibst du das Paket nicht zurück, sondern du sagst, hey klar, du packst das Paket in freudiger Erwartung in deine Arme und läufst da schön mit rein. So machst du das bei der Paketannahme und so macht Gott das auch mit uns. Gott schaut nicht auf die Verpackung, wenn er das Paket annimmt. Er schaut nicht auf das Äußere, was hässlich ist, mit hässlichen Aufklebern, einfach braun und schmutzig. Er weiß, was in uns steckt, innen drin, in jedem Menschen. Denn Gott hat uns selbst erschaffen. Und da steht das am Anfang der Bibel, im Psalm 139 steht es so schön, dass er unseren Körper kunstvoll gebildet hat im Mutterleib. Und am Anfang der Bibel sagt Gott über die Menschen, dass sie ihm ähnlich geschaffen sind. Als seine Ebenbilder hat Gott den Menschen geschaffen. Da habe ich euch, glaube ich, sogar mitgebracht, diesen Vers. Da schuf Gott den Menschen nach seinem Bild. Er schuf ihn als sein Ebenbild. Als Mann und Frau schuf er sie. Und deswegen, egal wie kaputt, wie zerbrochen, wie schmutzig, wie hässlich, wie unbrauchbar, wie unnütz dein Äußeres, deine Verpackung auch sein mag, Gott weiß, was da drin ist. Er weiß es und er sieht das. Als der Prophet Samuel den neuen König von Israel salben sollte, da schickt Gott ihn zu der Familie von Isai. Und Isai hatte viele Söhne und Samuel kommt dahin und er sieht den erstgeborenen Sohn von Isai. Er sieht ihn an und denkt, das muss der neue König sein. Der ist groß gewachsen, der ist schön anzuschauen, hat ein schönes Äußeres, aufrechter Gang, aufrechte Haltung, schöne Augen, wunderbare Ausstrahlung. Er weiß, das muss er sein. Aber Gott sagt, nee, das ist er nicht. Das ist er nicht. Samuel, schau nicht auf sein Aussehen. Schau nicht auf seine Größe. Es ist nicht so, wie Menschen sehen, sondern er sagt ihm, ein Mensch sieht, was vor Augen ist, aber der Herr sieht das Herz an. Ein Mensch sieht, was vor Augen ist, aber der Herr sieht das Herz an. Gott schaut nicht auf die Verpackung, er schaut nicht auf das Äußere. Er schaut nicht darauf, wie du aussiehst, wie viel Geld du hast, was du alles schon geleistet hast, was du kannst, wie viele Talente du hast, wie lustig du bist, wie cool du bist. Völlig egal. Nein, Gott schaut dein Herz an. Er schaut da rein in dich. Er macht die Verpackung auf und sieht den Schatz in dir. Als Gott seinen Sohn Jesus auf die Erde geschickt hat, hat er ihm gleich mehrere Jobs mitgegeben. Der wohl bekannteste Auftrag von Jesus war die Versöhnung am Kreuz und die Auferstehung. Aber Jesus hat vorher 3 Jahre lang in Israel ist er umhergezogen, hat gepredigt, hat Dinge getan und da hat er auch schon ein paar Jobs erledigt. Und zwar unter anderem hatte Jesus nämlich den Auftrag, zu zeigen, wie Gott der Vater im Himmel ist. Jesus sagt seinen Jüngern, wer mich sieht, der sieht den Vater. Johannes 14. Und so sehen wir in der Liebe, in der Annahme, in der Heilung, die Jesus vorlebt, sehen wir, wie Gott ist und wie Gott auf die Menschen sieht. Und Jesus nimmt die Menschen an, auf eine sowas von radikale Art und Weise, dass die Menschen irritiert sind, dass die geistliche Elite damals sauer wird sogar. Wir lesen eine Begegnung aus dem Matthäus-Evangelium. Da heißt es, Später war Jesus im Haus des Matthäus, ein Zöllner, zu Gast. Viele Zöllner und Sünder waren gekommen und nahmen zusammen mit ihm und seinen Jüngern an dem Essen teil. Also kurze Randbemerkung, heute ist jemand, der am Zoll arbeitet, natürlich ist es ein ehrenhafter Beruf. Aber damals waren Zöllner sehr verpönt. Sie haben mit der Besatzungsmacht Rom zusammengearbeitet und sie haben sich oft einiges in die eigene Tasche fließen lassen, indem sie die Zollpreise selber festgelegt haben. Und deswegen waren die richtig verhasst damals. Das war ein Abschaum, da wollte man sich abgrenzen. Als die Pharisäer das sahen, sagten sie zu den Jüngern, wie kann euer Meister nur zusammen mit Zöllnern und Sündern essen? Jesus hörte das und erwiderte, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Geht und denkt einmal darüber nach, was jenes Wort bedeutet. Barmherzigkeit will ich und nicht Opfer. Dann versteht ihr, dass ich nicht gekommen bin, um Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Jesus war bekannt als Freund der Zöllner und Sünder. Und Matthäus, der Typ, bei dem er hier zu Gast war, das war ebenfalls ein Zöllner. Und diesen Zöllner Matthäus beruft Jesus in seinen Jüngerkreis. Das war einer der 12 Jünger, muss man sich mal vorstellen. Und es ist derselbe Matthäus, der das Evangelium geschrieben hat, aus dem wir gerade hier gelesen haben. Diesen Typen, Jesu Annahme, ist nicht einfach so oberflächlich und sagt so, ja, okay, also meine Liebe ist ja ziemlich groß und die reicht auch noch für dich, Matthäus. Ja, komm auch noch rein, gerade so schaffst du es ja noch rein, ihr Zöllner und Sünder. Nee. Das ist nicht einfach nur ein oberflächliches Akzeptieren, eine oberflächliche Annahme, sondern Gott nimmt die Menschen so radikal offen an, dass er sie zu seinen Freunden macht. Matthäus wurde der Freund. Matthäus hat an der Bibel mitgeschrieben. Zöllner. Er schaut nicht auf die hässliche Verpackung, auf den schmutzigen Karton. Und jetzt, so wie wir hier sitzen, gibt es 3 mögliche Arten, darauf zu reagieren. Möglichkeit Nummer 1, die Art der Sünder. Du weißt, dass du ein Zöllner und Sünder bist. Du stehst auf der Seite der Sünder. Und du erlebst, dass da ein Gott ist, der dich mit offenen Armen annimmt, der dich liebt, der alles für dich gegeben hat, der sich nicht zu schade ist, um bei dir zu Hause vorbeizukommen. Jesus war bei dem zu Hause, der sich nicht zu schade ist, in dein Leben zu kommen, in dein Herz reinzukommen. Und der sich nicht zu schade ist, sich selbst deinen Freund zu nennen und für dich am Kreuz zu sterben. Er stirbt für dich, obwohl du Sünder bist, zu einem Zeitpunkt, als du noch Sünder warst. Obwohl du dein Leben bisher vielleicht völlig an die Wand gefahren hast. Und das überwältigt dich. Du bist Gott dankbar dafür. Allein Gottes Annahme heilt schon 90% von deinem kaputten und zerbrochenen Herzen, weil du das erlebst. Möglichkeit Nummer 2, die Art der Pharisäer. Also du weißt dir, ja okay, Sünder und Zöllner, das bist du schon mal nicht. Vielleicht stehst du auf der Seite der Pharisäer. Die Pharisäer konnten nicht verstehen, wieso Jesus das getan hat. Die Pharisäer haben sich von den Sündern abgegrenzt, haben gesagt, ey, also mit denen wollen wir nichts zu tun haben. Die passen nicht zu uns. Die sind mir suspekt. Die kann ich irgendwie nicht einschätzen. Ich habe vielleicht sogar Angst vor denen. Kann ich nicht so richtig verstehen. Auf jeden Fall bin ich nicht so wie die. Das sind Sünder. Ich habe ein gutes, rechtschaffenes Leben bisher gelebt. Bin nicht schlecht. Also so, das kann nicht sein. Und klar, ich kann verstehen, dass Jesus mit diesen Leuten spricht. Weil Jesus muss diesen Sündern ja mal sagen, was sie alles falsch machen. Und er muss sie ja zur Umkehr und zur Buße rufen. Aber wieso muss Jesus jetzt noch mit denen zusammen essen? Wieso muss er bei denen zu Hause ins Haus gehen? Muss er mit ihnen befreundet sein? Also das passt doch nicht so richtig zusammen zu Gott, zu einem Leben als Christ. Und dann noch Möglichkeit Nummer 3. Vielleicht sind da tatsächlich die meisten von euch dabei, keine Ahnung. Die Jünger. Die Art der Jünger. Die wissen nämlich Bescheid. Die kennen ja Jesus schon eine Weile. Ja, klar, der Spruch, ein Mensch sieht, was vor Augen ist, aber Gott sieht das Herz an. Ja, so ist Gott. Natürlich verdienen die Sünder und die Zöllner eine zweite Chance. Ist völlig klar, denn Gott hat sie erschaffen, um sie zu lieben. Natürlich, auch sie. Das überrascht mich jetzt nicht persönlich, ja, weil ich bin Jünger, ich kenne es ja. Wenn dich das nicht überrascht, was Jesus hier tut, dann sage ich dir, das war auch erst Stufe 1. Jetzt zünden wir Stufe 2. Und zumindest mich hat Stufe 2 nochmal wirklich tief beeindruckt und getroffen. Stufe 2, Paket Retour. Wieder zurück zu unserem Paket. Wir wissen, im Innern befindet sich unser Schatz. Das ist Stufe 1, ja? Gott nimmt an, egal wie die Verpackung ist, da drin ist unser Schatz. Und wir packen es aus, wir denken, wow, ich muss sofort daran, wir packen das Echo Studio aus, schließen es an, richten es ein, fährt hoch, wir verbinden es mit dem WLAN, alles schön. Und dann wollen wir natürlich jetzt den Sound hören davon. Wie klingt das Teil? Ja, bisher nur so einen kleinen Echo gehabt. Wie klingt jetzt dieses schöne Studioteil? Wir schließen es also an, sagen, hey, Alexa, spiel mein Lieblingslied. Und Alexa fängt an und es rauscht. Es rauscht einfach die ganze Zeit. Du hörst so ganz leise im Hintergrund dein Lieblingslied, aber was ist das? Hast du irgendwas falsch gemacht? Du versuchst nochmal alles, machst aus, an, wieder. Du hast alles richtig gemacht, du überprüfst alles, du checkst alles. Das Ding ist kaputt. Es ist kaputt. Okay, was machst du? Natürlich, du schickst es retour. Du schickst das Paket retour. Es wäre viel zu aufwendig, das Ding zu reparieren. Aber nicht so Gott. Das Ding ist kaputt. Das Ding ist zerbrochen. Aber Gott schickt kein Paket, was er jemals angenommen hat, retour. Das ist richtig krass. Gott macht jetzt, er nimmt sich die Mühe, er macht dieses Ding auf. Er sucht die Schrauben, er zerlegt das ganze Ding in seine Einzelteile. Ich wüsste, ich habe keine Ahnung, was überhaupt kaputt ist. Das rauscht einfach nur, das Ding aufzuschrauben. Das dauert Stunden. Es dauert Stunden und Gott nimmt sich die Zeit. Gott nimmt sich die, er recherchiert, er checkt die Transistoren, er kauft sich extra so einen Teil, mit dem du das checken kannst. Er checkt die Dioden, er überprüft alles, welches Bauteil ist genau kaputt. Und dann bestellt er die Ersatzteile. Er muss erstmal recherchieren im Internet, was sind die Ersatzteile, was brauche ich. Er investiert das Geld und er kauft dieses Ding und Stunde um Stunde, und wir würden sagen, nie im Leben, das Ding hat 150 Euro gekostet, das schicke ich sofort zurück, ich kriege ja eh in 3 Tagen ein neues. Aber Gott macht es nicht. Gott lässt kein einziges Paket retour gehen, sondern Gott investiert und investiert und investiert da rein. Denn er weiß, das hier ist der Schatz. Das ist der Schatz. Er lässt kein einziges Paket retour gehen. Völlig absurd. Völlig absurd. Wir würden sagen, das ist verschwendet. Du verschwendest deine Zeit, dein Geld. Warum? Der Fehler liegt ja nicht bei dir, Gott. Der Fehler liegt nicht bei mir. Amazon hat es verkackt. Also natürlich, das kann Amazon ja ersetzen. Das ist gar kein Problem. Der Fehler liegt nicht bei dir. Das ist verschwendet. Gott, mach's einfach, schick's doch zurück. Ist doch gar kein Problem. Und es ist tatsächlich so, dass wir einen verschwenderischen Gott haben, der auf eine verschwenderische Art liebt, auf eine verschwenderische Art annimmt. Er verschwendet seine Kraft, seine Zeit, sein Geld. Und wenn man das Alte Testament liest, dann kommt einem oft der Gedanke, dass es völlig sinnlos verschwendet ist, was Gott hier macht. Also jeder von uns wird ja keine Sekunde daran denken, den Schaden selbst zu reparieren, aber nicht bei Gott. Sinnlos verschwendet. Die Metapher von diesem Paket, die hat eine Parallele im Alten Testament. Eine Vorlage, aus der ich das praktisch so abgeleitet habe. Gott möchte da den Leuten klar machen in Israel, wie verschwenderisch seine Annahme ist. Und deswegen fordert Gott den Propheten Hosea zu einer Zeichenhandlung auf. Gott sagt zu Hosea, heirate eine Prostituierte. Und in der damaligen Kultur völliges No-Go. Du bist jungfräulich in die Ehe gegangen, auf Prostitution und Ehebruch stand sogar die Todesstrafe. Aber die Ehe zwischen Hosea und der Prostituierten, die sollte die Beziehung zwischen Gott und Israel darstellen. Hosea heiratet also Gomer, eine Prostituierte, sie bekommen 3 Kinder miteinander, aber Gomer hält es nicht lange aus bei Hosea. Sie ist nicht froh, dass Hosea sie endlich aus der Prostitution befreit hat und sie jetzt nicht mehr als Sexarbeiterin arbeiten muss. Nee, sondern sie trauert den Freiern nach. Sie trauert den Männern nach. Sie will wieder zurück. Und so verlässt sie Hosea, um wieder mit fremden Männern schlafen zu können. In Hosea 2, Vers 7 heißt es, meine PowerPoint funktioniert nicht mehr, Dario. Hosea 2, Vers 7 heißt es, ich will meinen Liebhabern nachlaufen, die mir Brot geben und Wasser, Wolle und Flachs, Öl und Trank. Sie läuft ihnen nach. In einem anderen Vers heißt es, sie sucht sie verzweifelt. Dieses Bild, diese Zeichenhandlung von Hosea steht für die Beziehung von Gott zu seinem Volk Israel. Gott befreit das Volk Israel aus der Gefangenschaft in Ägypten. Er gibt ihnen alles. Er schließt einen Bund mit ihnen am Sinai, praktisch wie ein Ehebund zwischen Hosea und Gomer. Und er gibt ihnen alles, was sie brauchen. Manna, er versorgt sie sogar in der Wüste, wo gar nichts ist. Er schenkt Manna vom Himmel, er lässt Wachteln fallen und so weiter. Aber was macht Israel? Ja, die murren. Die sagen, nee, das ist blöd hier. Lasst uns wieder zurückgehen nach Ägypten, wo wir herkommen. Und die machen sich ein goldenes Kalb und beten es an. Und die ganze Geschichte, über Jahrhunderte beten die immer wieder die Baale an, die Ascherer, die Götzen, von denen sie genau das hier erwarten. Gute Ernte, Sicherheit, Frieden, das erwarten sie nicht von Gott, der ihnen das alles gibt, sondern sie erwarten es von irgendwelchen Liebhabern, von Götzen, die sie lieber haben als ihren Gott. Sie kapieren nicht, dass Gott es ist, der ihnen das alles gibt. Sie rennen zu ihren Liebhabern. Gott hat sie angenommen, das haben wir in Stufe 1 gesehen. Aber trotz Gottes Annahme sind ihnen diese Götzen lieber. Und wir heute in Deutschland, wir beten nicht mehr den Baal an, auch nicht die Ascherer. Aber wo suchen wir nach Sicherheit? Wo suchen wir nach einer guten Ernte, nach dem Geld auf dem Konto? Wo suchen wir nach Geborgenheit? Wo suchen wir nach Liebe, nach Frieden, nach Gerechtigkeit? Wo? Meistens nicht bei Gott. Und das ist ein Faustschlag in Gottes Gesicht. Nicht nur ein Faustschlag, ich meine, dieses Bild, die Prostituierte, du rettest sie praktisch daraus und sie läuft dir immer wieder weg zu diesen anderen Liebhabern. Du denkst, was geht hier ab? Und wie reagiert jetzt Gott? Hoseas Frau treibt weiter Hurerei, läuft verzweifelt ihren Liebhabern hinterher. Und Gott sagt zu Hosea, nimm sie wieder auf. Nimm sie wieder auf. Wieder und wieder. Immer wieder. Und er sagt, ich schließe einen neuen Bund mit diesem Volk Israel, was mir immer wieder wegläuft, was immer wieder zu seinen Götzen, zu seinen Liebhabern will und verzweifelt da sucht nach Glück und Sicherheit. Ich schließe einen neuen Bund mit ihnen. Gott schickt sein Volk nicht retour. Es ist kaputt und zerbrochen, aber er schickt es nicht retour. Er hat es einmal angenommen und seine Annahme steht felsenfest. In 2. Timotheus 2, Vers 13 heißt es, wenn wir untreu sind, bleibt Gott treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. So ist Gott. Seine Annahme ist verschwenderisch, fast schon sinnlos verschwendet. Annahme auf Stufe 1, ja, er heiratet die Prostituierte und holt sie daraus. Gut, Ehrenmann, kann man machen, kann man auch gut nachvollziehen, aber Stufe 2 ist nicht mehr normal. Nicht mehr normal. Sie, Entschuldigung den Ausdruck, scheißt auf seine Heldentat und läuft wieder den Liebhabern hinterher. Und er nimmt sie auf, nimmt sie wieder auf, nimmt sie wieder auf. Das ist menschlich betrachtet völlig selbstzerstörerisch. Das wird dir niemand raten, das zu tun, wenn deine Frau das machen würde. Und tatsächlich kostet es Gott, dieser neue Bund, es kostet ihn sein Leben. Es ist tatsächlich selbstzerstörerisch, was er da tut. Jesus muss am Kreuz dafür sterben. Und über diesen neuen Bund, den er da schließt am Kreuz, sagt Gott im Buch von Hosea, im gleichen Kapitel, Folgendes. Die Ehe, die ich an diesem Tag, gemeint ist der Tod von Jesus am Kreuz, mit dir Israel schließe, wird ewig bestehen. Ich schenke dir Liebe und Barmherzigkeit. Ich gehe gut und gerecht mit dir um und bleib dir für immer treu. Dann wirst du erkennen, dass ich der Herr bin. So ist unser Gott. Gott nimmt uns an. Nicht nur einmal, sondern immer und immer wieder. Egal wie sehr wir es verbocken. Und Gott nimmt uns nicht an als so ein tadelnder Vater, der sagt, pff, oh, also Junge, das hast du richtig verbockt, aber okay, du kannst noch mal reinkommen. Komm noch mal rein. So nimmt er uns nicht an, sondern denkt an die Geschichte vom verlorenen Sohn. So nimmt Gott uns an. Der Sohn verbockt es richtig, fordert das Erbe von seinem Vater, sagt, Vater, du bist tot in meinen Augen, gib mir das Erbe, er verprasst mit Hurerei, mit Festen, mit allem Möglichen. Und dann kommt er wieder zurück zum Vater. Und was macht Gott? In diesem Moment, er krempelt sich sein Gewand hoch, ich habe jetzt eine Hose an, er krempelt sich aber sein langes Gewand hoch, was er nie in dieser Kultur damals nie machen würde. Er ist eine respektvolle Person, ein alter, ehrwürdiger Vater. Er zieht seinen Rock über die Knie, damit er rennen kann. Damit er rennen kann. Und er rennt. Er rennt seinem Sohn entgegen. Mit offenen Armen empfängt er ihn, obwohl er es voll verbockt hat. Wie kann das sein? Es ist kaputt, es ist zerbrochen. So ist unser Gott. So sieht seine Annahme aus. Und was heißt das jetzt für uns als CGS, für unsere Vision? Wenn wir sehen wollen, dass Menschen in Saaren und darüber hinaus Gottes Annahme erleben. Wir zünden Stufe 3. Stufe 3, das Paket vor meiner Haustür. Das Paket, über das wir die ganze Zeit gesprochen haben, dass Gott eben weiß, was da schon drin ist, weil er uns geschaffen hat als seine Ebenbilder und weiß, was das für ein Schatz ist. Dass Gott nicht auf diese Verpackung sieht und dass Gott, egal wie kaputt das Ding ist, egal wie zerbrochen die Menschen sind, es schickt es nicht retour, sondern investiert all seine Zeit, all seine Kraft, all sein Geld da rein. Dieses Paket, was vor Gottes Haustür steht, steht nicht nur vor Gottes Haustür, sondern steht auch vor unserer Haustür. Die Annahme, die Gott für seine geliebten Menschen hat, die sollen auch wir haben. Wir als CGS und jeder Einzelne von uns. In unserem Privatleben. In Römer 15, Vers 7 heißt es, darum ehrt Gott, indem ihr einander annehmt, wie Christus euch angenommen hat. Und Jakobus macht deutlich, was das für unsere Gottesdienste hier konkret heißt. Er schreibt, angenommen, in eurem Gottesdienst kommt ein vornehm gekleideter Mann mit goldenen Ringen an den Fingern, es kommt aber auch ein Armer in zerlumpter Kleidung herein. Wenn ihr nun dem mit der vornehmen Kleidung besondere Aufmerksamkeit schenkt und zu ihm sagt, hier ist ein bequemer Platz für dich, während ihr zu dem Armen sagt, ey, bleib dort drüben stehen, komm, setz dich ganz nach hinten oder setz dich auf den Fußboden, zu meinen Füßen hin auf den Boden, messt ihr da nicht in euren eigenen Reihen mit zweierlei Maß? Und macht ihr euch damit nicht zu Richtern, die sich von verwerflichen Überleitungen leiten lassen? Hört, meine lieben Geschwister, hat Gott nicht gerade die, die in den Augen dieser Welt arm sind, dazu erwählt, durch den Glauben reich zu werden? Hat er nicht gerade sie zu Erben seines Reiches bestimmt, zu Erben des Reiches, das er denen zugesagt hat, die ihn lieben? Wir sollen wie Gott nicht auf die Verpackung schauen. Das widerspricht aber unserer menschlichen Natur. Bei dem Paket kriegen wir es noch hin, weil wir wissen ja, Prime Day, da ist was Schönes drin. Aber unser normaler menschlicher Sein sagt uns, ja, natürlich schauen wir auf die Verpackung. Wir sind lieber mit Menschen zusammen, die wir mögen. Wir sind lieber mit Menschen zusammen, die so sind wie wir. Wir sind lieber mit reichen Menschen zusammen, mit intelligenten Menschen zusammen, mit den coolen, mit den witzigen, mit den beliebten. Mit denen sind wir lieber zusammen. Das ist unsere menschliche Natur. Aber Jesus sagt, und jetzt geht es von dem Gottesdienst und der Gemeinde weg in deine Privatwohnung. Jesus sagt in Lukas 14. Da fehlt eine Folie. Er sagt, ich lese euch vor, wenn du Gäste einladen willst, also du zu Hause in deinem Haus, wenn du Gäste einladen willst, ob zu einer einfachen Mahlzeit oder zu einem großen Essen, dann lade dazu weder deine Freunde noch deine Brüder, sonstige Verwandte oder reiche Nachbarn ein. Sie würden dich nur wieder einladen und das wäre dann deine ganze Belohnung. Nein, lade Arme, Behinderte, Gelähmte und Blinde ein, wenn du ein Essen gibst. Dann bist du glücklich zu preisen. Dieses Paket hier steht vor unserer Haustür. Und als CGS wollen wir jeden Menschen wirklich mit dieser Annahme Gottes, mit dieser Liebe empfangen, mit offenen Armen. Egal wie die Verpackung aussieht, egal wie die Verpackung riecht, in unseren liebevollen Augen sollen die Menschen Gottes liebevolle Augen sehen. In unseren offenen Armen sollen die Menschen Gottes Annahme für sich sehen. Wir wollen der Bleistift in Gottes Hand sein, der einen Liebesbrief an diese Welt schreibt. Ich bete noch mit uns. Jesus, Stufe 1 ist, ja, kann ich noch gut nachvollziehen, aber Stufe 2 kann ich menschlich nicht nachvollziehen, dass du nicht aufgibst, dass du das Paket nicht retour gehen lässt. Es ist völlig absurd, aber du sagst, hey, egal wie kaputt ihr Menschen gerade seid, egal wie zerbrochen euer Herz ist, ich bin da. Ich nehme euch an. Ich nehme euch auf in Liebe, egal wie sehr ihr es verbockt, immer und immer wieder. Es ist selbstzerstörerisch und da bist du tatsächlich ans Kreuz gegangen. Ich danke dir, Jesus, dass du uns so sehr liebst, dass du alles für uns gegeben hast. Dass du am Kreuz da hängst und du hängst da mit ausgebreiteten Armen. Und das ist ein Bild dafür, wie du uns empfängst. Und Jesus, ist manchmal so hart, das selbst so zu leben. Diese Annahme, die du für uns hast, wirklich weiterzugeben. Wir möchten dich bitten, dass wir das als CGS und jeder Einzelne von uns erleben darf, dass wir Menschen so empfangen dürfen, dass sie wirklich in unseren Augen deine Augen sehen. Dass sie in unserer Umarmung deine Umarmung sehen. Jesus, bitte gebrauche uns. Es ist dein Wunsch, deine Liebe zu allen Menschen zu bringen. Und Jesus, wir wollen der Bleistift sein in deiner Hand, der den Liebesbrief an die Gott, an diese Welt schreibt. Bitte gebrauche uns, Jesus. Und tausend Dank für deine Annahme. Amen.